Freund, ich hoffe, dass ich was zu sagen habe. Ich möchte dich bitten, wenn ich du sage, meine ich sie, wenn wir nicht per du sind, ich heiße Dietrich. Ich möchte dich bitten, aufzustehen, wenn Folgendes auf dich zutrifft. In den letzten 30 Tagen hast du mitgeholfen, hier diesen Gottesdienst vorzubereiten oder abzubauen. Vorbereiten, aufzubauen oder abzubauen. Stühle gestellt und so. Wenn das in deinem Leben in den letzten 30 Tagen wahr war, dann steh einfach auf. Ja, so schön. Das sind die wahren Helden dieser Gemeinde. Danke, ihr könnt euch noch setzen. Ja, ganz genau. Wenn ihr in den letzten 30 Tagen mitgeholfen habt, Kaffee zu kochen, etwas vorzubereiten für nach dem Gottesdienst, für den Gästenbereich, dann bitte ich dich einfach aufzustehen. Kuchen, Kaffee, Tee, ja, wunderbar, Schnaps, Wein, ich weiß nicht. Danke. Wenn ihr in den letzten 30 Tagen Kinderdienst gehabt habt oder eine Kleingruppe, Zellgruppe geleitet habt, dann bitte ich euch aufzustehen. Ja, super. Sehr schön. Meines Erachtens sind die Kleingruppenleiter, die haben den härtesten Job in der Gemeinde. Also hohe Achtung für jeden von euch, der ein Leiter, Co-Leiter im Haus des Herrn ist. Gesetzter Fall, du unterhältst dich mit deinem Nachbarn und ihr seid gut befreundet. Der Nachbar ist ein saftiger Heide. Er kennt Gott nicht, er kennt Jesus nicht, er kennt dich aber gut. Und er fragt dich, was du denn in letzter Zeit getrieben hast. Und du sagst, ja, ich bin früher als gewohnt aufgestanden, sonntags morgens, um in die Turnhalle zu kommen, um aufzubauen für den Gottesdienst. Und dann habe ich noch ein bisschen länger geblieben, eine Stunde länger und habe dann alles wieder aufgebaut. Bis ich nach Hause gekommen war, war es so gegen 2 Uhr nachmittags. Und der Nachbar, weil er dich gut kennt, reagiert folgendermaßen. Er sagt, bist du verrückt? Bist du verrückt? Warum machst du das? Warum hütest du Kinder, fremde Kinder, die nicht deine Kinder sind? Deine Kinder sind stressvoll genug. Warum machst du dir das? Tust du dir das an? Warum leitest du einen Hauskreis voller Menschen, die mehr Gnade nötig haben? Das verstehe ich nicht. Bist du noch von den Sinnen? Are you crazy? Meine Botschaft heute Morgen an euch, die ihr gerade aufgestanden seid, und viele könnt ihr, ich könnte viele andere Bereiche im Leben des Christen und der Gemeinde nennen, und da würdet ihr wahrscheinlich auch alle aufstehen. Meine Botschaft an euch heute Morgen ist, you are not crazy. You are not crazy für das, was du im Namen Jesu machst. Ob es gesehen wird, ob es nicht gesehen wird, ob es was bringt oder nicht, du bist nicht verrückt. Aber seien wir ehrlich, es gibt Momente, wo wir uns selber fragen, warum mache ich das? Warum tue ich mir das an? Warum habe ich dazu Ja gesagt, dem Anderle oder die Jessica oder wer auch immer? Warum tue ich mir das an? Bin ich noch bei Sinnen? Und diese Reaktion war auch im ersten Jahrhundert der Christenheit genau diese Reaktion. Über Jesus haben die Leute gesagt, er hat einen bösen Geist und ist buchstäblich von Sinnen. Was hört ihr ihm zu? Johannes 10, Vers 20. Selbst seine eigenen Familie dachte, er spinnt. Und er ging in ein Haus, so lesen wir das in Markus 3, 20, 21. Und da kamen abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Jesus, warum tust du dir das an? Die Menschen, die dich einfach auslaugen und aussaugen, warum tust du dir das an? Und der Apostel Paulus predigt von dem gekreuzigten Christus und die Griechen nennen das eine Torheit. Der römische Statthalter Festus sagt mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinnen. Apostelgeschichte 26, 24. Zu allen Zeiten haben die Leute das Christsein und die Christen für crazy erachtet. Verrückt von den Sinnen. Aber Glaubende sind nicht verrückt, sondern leben ihrer Berufung und leben aus der Freude des Herrn, dessen, was sie tun. Und einen Text heute Morgen am Ende des ersten Korintherbriefes, wo Paulus über die Auferstehung spricht, nur ein Vers heute Morgen für die ganze Woche. Das soll euch Kraft geben für die nächste Wegstrecke. 1. Korinther 15, Vers 58. Am Ende dieses Kapitels über die Auferstehung schreibt Paulus: Darum, meine lieben Brüder, und wenn er Brüder schreibt, dann meint er auch die Schwestern mit dazu, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Warum? Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Eure Arbeit, die ihr tut für Jesu, ob das ganz große Dinge sind oder ganz niedrige Dinge sind, sind nicht vergeblich, sie sind erheblich. Sie sind nicht vergeblich, sie sind erheblich. Drei Gründe, weshalb du nicht verrückt bist in deinem Dienst oder deinen Diensten für Jesus. Weil du zum einen an einem erheblichen Gewinn beteiligt bist. An einem erheblichen Gewinn beteiligt bist. Ihre Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich, sie ist erheblich. Unser Vers fängt mit diesem Wort darum an. Und wenn du in der Schrift das Wort darum liest, solltest du dich immer fragen, warum das darum? Warum steht darum dann da? Darum ist ein Bindewort. Es verbindet das, was vorangegangen ist, mit dem, was jetzt gesagt wird. Und worauf baut diese Behauptung, dass unser Einsatz nicht vergeblich ist? Der Vers davor. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg, sprich die Gewinnbeteiligung, gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Christen sind Menschen, die ihr ganzes Vertrauen in Zeit und Ewigkeit auf Christus auf eine Karte gesetzt haben. Ihr Leben ist mit dem Leben Jesu verbunden. Was Jesus passiert ist, ist uns passiert. Wo Jesus ist, da werden wir auch sein. Christen sind Menschen, die mit Jesus schicksalhaft verbunden sind. Und die Taufe macht das deutlich, ja. Mit Christus begraben, also sein Tod ist mein Tod, mit ihm auferstanden, seine Auferstehung ist meine Auferstehung. Da, wo er ist, da werde ich sein. Das ist meine große Wirklichkeit. Die größte Wirklichkeit im Leben des Christen ist nicht die sichtbare Wirklichkeit, sondern die unsichtbare Wirklichkeit. Aber die Menschen, auch manchmal hier in der Gemeinde, die werden müde, weil wir gefangen sind in der sichtbaren Wirklichkeit. Wenn du dich für Jesus einsetzt, wirst du unweigerlich müde. Müdigkeit gehört zum Geschäft. Du wirst ausgelaugt sein. Also gerade wenn du schwanger bist, ja, und es wird ein Junge. Darf ich das? Ja, wird es, ne? Echt? Ich tippe auf Junge und ihr sagt, es wird ein Mädchen. Aber ich meine, die wunderbare Klavierspielerin, die schwanger ist, die wird nachher sagen, Schatz, ich brauche einfach ein bisschen Ruhe. Ich bin total ausgelaugt. Das war jetzt ein toller Einsatz und ich bin schwanger und du musst auf mich achten. Und der Einsatz für Gott macht müde. Aber wir sind an dem Leben Jesu, an seinem Auferstehungsleben beteiligt. Da, wo er ist, werden wir auch sein. Und seine Wirklichkeit wird zu unserer Wirklichkeit. Unsere Gewinnbeteiligung ist an der Auferstehung Jesu. Er ist von den Toten auferstanden und hat seinen Platz als Herrscher aller Herrscher eingenommen. Er sitzt auf dem höchsten Thron. Er regiert über alle Regierungen dieser Welt. Die Auferstehung Jesu ist der Gewinn über unsere Sünde, der Gewinn über unseren Tod, der Gewinn über unsere Ewigkeit. Wir haben gewonnen. Wir sind Gewinner in Christus. Stell dir vor, du hältst in deinen Händen eine Gewinnmeldung, die dir mitteilt, deine Sünden vor einem heiligen Gott sind vergeben. Du endest nicht am Friedhof, sondern lebst in ungetrübter Beziehung ewiglich mit deinem Vater im Himmel. Was ist das? Das ist ja nichts, nichts. Das ist erheblich. Das ist Leben, das ist Gewinn, das ist Freude, das ist deine Bestimmung. Das ist erheblich, das ist nicht vergeblich. Christ, du bist an einem großen Einsatz für Christus nicht, für deinen Einsatz an Christus nicht verrückt. Alles, was du unternimmst, um im Glauben zu wachsen und damit andere im Glauben zu wachsen, ist logisch, nachvollziehbar, sinnvoll. Es ist nicht vergeblich. Was vergeblich ist, das ist etwa was nicht verankert ist. Also was freischwebend ist, was keine Ewigkeitsperspektive hat. Das ist vergeblich. Das wird eines Tages verpuffen. Das vergeht. Aber das ist nicht unsere Wirklichkeit, unsere Realität. Jede Tat, die wir in Jesu Namen tun, ist verankerter Tat. Sie gründet sich in und auf Jesus Christus. Und weil sie auf Christus gegründet ist, hat sie ihren Sinn. Denn Christus ist ewiger Gott, Ursprung und Ende unserer Existenz. Darf ich euch eine herzliche Einladung aussprechen? Kommt zu meiner Beerdigung. Ich lade euch alle ein. Es gibt Trockenkuchen, meine Frau, also die wird mich überleben. Die backt einen wunderschönen Marmorkuchen. Also auf Beerdigung kriegt man immer Trockenkuchen. Und auf meine Beerdigung, wenn ihr kommt, dann werdet ihr, jeder von euch kriegt einen Aufsatz von C.S. Lewis einfach so geschenkt. Also ich werde dafür sorgen, bevor ich sterbe, dass jeder von euch einen Aufsatz von C.S. Lewis bekommt mit dem Titel The Weight of Glory. Das Gewicht der Herrlichkeit. Eigentlich ist das eine Tautologie. Gewicht und Herrlichkeit, das sind beide Wörter, die eigentlich das Gleiche meinen. Herrlich ist was gewichtig ist. Die Haare des Absalom, eigentlich hatte ich auch schon schöne Haare in den 20er Jahren, die waren gewichtig. Also die Haare des Absalom waren herrlich genannt, weil sie gewichtig waren. Herrlichkeit ist Gewicht. Das Gewicht der Herrlichkeit, von dem C.S. Lewis spricht und was ihr umsonst bekommt, wenn ihr auf meine Beerdigung kommt, ist die Tatsache, dass wenn wir Jesus begegnen im Himmel, er uns beim Namen nennt und sagt, Jordan, so schön dich zu sehen. Ich habe eine ganze Ewigkeit auf dich gewartet. Herzlich willkommen. Darf ich dich umarmen? Und dass er uns sieht und kennt, das ist Gewicht auf Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Also es lohnt sich, auf meine Beerdigung zu kommen, denn ihr bekommt diesen Aufsatz umsonst. Da werdet ihr merken, spätestens dann werdet ihr merken, dass ihr nicht verrückt wart, damals, als ihr Jesus angefangen habt, Jesus nachzufolgen und euch für ihn einzusetzen. Ihr seid an einem erheblichen Gewinn beteiligt. Das ist der erste Grund, weshalb ihr nicht verrückt seid für euren Einsatz. Und ich glaube zu wissen, ich meine, ich habe 5 Gemeinden in Deutschland gegründet und ich weiß, dass die Müdigkeit eine Gemeinde überkommt. Und ihr seid, glaube ich, momentan in einer Phase der Müdigkeit. Deswegen bin ich hier, um euch zu ermutigen, durchzuhalten und euch zu freuen über das, was ihr habt. Gewinnbeteiligung. Und zweitens, weil du oder ihr die Einflussnahme Gottes in dieser Welt erweitert durch die Nachfolge Jesu. Denke an einen römischen Brunnen. Ihr kennt das, ja? Ein römischer Brunnen mit 3 Schalen, die unterschiedlich groß sind. Das Wasser wird von unten heraufgefördert und dann eben auch in diese erste Schale wird es reingegossen. Und wenn die Schale voll ist, dann überfließt sie in die nächste Schale und in die dritte Schale und so weiter. Der Begriff zunehmen heißt eigentlich überquellen oder überlaufen. Überquillt in dem Werk des Herrn. Und dieses wird auch von diesem römischen Brunnen verdeutlicht, was Paulus hier meint. Eine Wasserquelle wird an die Oberfläche geleitet. Diese füllt sich bis zum Überlaufen in der ersten Schale und so weiter in die zweite und dritte Schale. In unserer Gemeinschaft mit Jesus erleben wir Zufluss an seiner Nähe. Wir bleiben an ihm dran. Wir bleiben in ihm und er in uns. Wir bleiben in ihm als die Quelle der Wahrheit, als Stärke, Liebe, Geborgenheit. Und aus diesem Zufluss heraus geben wir an andere weiter, indem wir Jesu Liebe, Wahrheit, Botschaft, Zuwendung anderen weiterleiten, wird Gottes Einflussnahme auf die Menschen in dieser Welt erweitert. Gott erreicht dich, er erfüllt dich, er setzt dich frei. Durch dich werden andere mit der Liebe und Gnade Gottes erfasst und diese erfassen wiederum andere, so wie ein römischer Brunnen. Vor einigen Jahren fuhr ich mit meinem Dienstwagen und bin wieder mal zu schnell gefahren und bin erwischt und irgendein Amt in Flensburg sagte mir, ich sollte meinen Lappen abgeben, 3 Monate lang. Und also ganz schlecht. Also ich hatte mehr Punkte in Flensburg als mein Fußballverein damals. Es war schlimm, 18 Punkte, glaube ich, nach der alten Punktzahl. Und als meine Frau das erfuhr, sagte sie, du scheinst ein Problem zu haben. Ich werde dich nicht überall in Deutschland rumfahren. Schau mal, wie du damit zurechtkommst. Nun, ihr müsst wissen, einer meiner Lieblingsspeisen ist Chili con Carne. Kennt ihr das? Chili con Carne? Ja? Ja? Chili mit Fleisch, ist wunderbar. Und da bin ich umgestiegen auf die Deutsche Bundesbahn. Es war wunderbar, ich ließ mich fahren. Und nachts oder abends, wo ich dann Hunger bekam, habe ich mich in den Speisewagen gesetzt. Und auf dieser in diesem Speisewagen, manchmal auf der Speisekarte, gab es manchmal Chili con Carne. Und das habe ich dann gerne gegessen mit ein Bier, manchmal 2 Bier. Was soll's? Ich meine, ich werde gefahren. Ich fahre nicht mehr 3 Monate lang. Es war schmerzhaft, aber es war auch nicht schlecht. Wisst ihr, was ihr seid, wenn ihr Jesus Nachfolger seid? Ihr seid Christus con carne. Christus mit Fleisch. Überall, wo ihr hingeht oder hinlauft, Kathi, überall, wo du hinläufst, ja, gehst du mit Christus in dir. Das heißt, Christus offenbart sich durch deine Wenigkeit anderen Menschen. Kennt ihr den großen Namen John Stott? Kennt ihr diesen Namen? Ein großer Theologe, der vor etwa 10 Jahren gestorben ist. Also ich empfehle euch, lest alles, was ihr in die Finger bekommt von John Stott. S-T-O-T-T. Ein ganz, ganz großer neutestamentlicher Theologe. Und als John Stott sich selbst in ein Altersheim versetzt hat, also weil er einfach zu alt war, um weiter den öffentlichen Dienst zu begehen, den er machte, hat er zum letzten Mal eine Predigt gehalten. Und das war eine Predigt über die Fleischwerdung Jesu. Und in dieser Predigt sagte er, die Fleischwerdung Jesu, dass Gott Mensch geworden ist, die Menschengestalt sich annahm, war einzigartig, unwiederholbar in der Menschengeschichte. Und dann sagte er aber, wenn diese Fleischwerdung Jesu sich nicht wiederholt, millionenfach, jeden Tag, an jedem neuen Tag, im Leben des Bodenpersonals, im Leben der Christen, wird die erste Fleischwerdung keine Wirkung haben. Jesus ist Mensch geworden, Gott wird Mensch, damit er durch uns, die wir Menschen sind und ihm nachfolgen, ihn zum Ausdruck bringen in unserem Umfeld. Stell dir vor, Gott will seine Einflussnahme auf dieser Welt erweitern und er will dies durch dich tun. Großartig. Du bist berufen. Du bist berufen. Du bist begabt von Gott, begabt. Du bist erfüllt vom Geist Gottes. Du bist gesandt zu den Menschen dieser Welt, um sie zu berühren im Namen Jesu. Wir hatten in Frankfurt jetzt diese Woche eine letzte Veranstaltung von Journey Church. Da war einer der Vorstände der Bundesbank eingeladen. Ich habe ihn eingeladen und er hat einen Vortrag gehalten. Und am Ende des Vortrages habe ich gebetet. Er hat gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Auf einer Fachtagung, wo ich dann ein Referat gehalten habe, wurde für mich und meine Familie und meinen Dienst gebetet. Unglaublich, sagte er. Habe sowas noch nie erlebt. Du bist die rechte Hand des lebendigen Gottes in deinem Alltag. Gott will andere Menschen durch dich berühren. Du bist im Einsatz für Gott und das ist erheblich. Warum sind Glaubende nicht verrückt? Weil sie an einem erheblichen Gewinn beteiligt sind. Auferstehungsleben ist dein Leben. Weil sie an Gottes Einflussnahme in dieser Welt sie erweitern werden. Und drittens, weil sie unzulängliche Lebensphilosophien durchschauen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich. Die Rede ist von einem festen Standpunkt, unbeweglichen Standpunkt, der uns durch den Sieg Jesu zuteil geworden ist. Es ist so wichtig, dass wir unsere Festigkeit und Standhaftigkeit durch unseren Glauben besitzen, in Besitz nehmen. Und nicht nur nehmen, sondern auch leben und ausleben. Denn in unserer Gesellschaft schwimmen Strömungen umher. Schemata, das ist das griechische Wort Schemata, schämen dieser Lebensphilosophien umher. Und die nehmen immer wieder mehr zu. Und wir müssen sie durchschauen. Es sind drei, die ich ganz, ganz kurz anreißen möchte. Zum einen der Hedonismus. Der Hedonismus. Hedonismus ist das Streben nach Lust und Genuss als höchste Gut des Lebens. Eine neue Sucht hat sich in unserer Gesellschaft breit gemacht. Es ist die Sucht nach Vergnügen. Um die Öde des Alltags hinter sich zu lassen zu wollen, suchen viele Menschen nach Fluchtwegen. Sie stürzen sich in den Sport, auch manchmal, Kathi, deine Mitläuferin, die werden auch die wollen einfach den Kick haben durch den Sport. Sie wandern von einer Party zur anderen, suchen den Nervenkitzel in der Erotik. Das Streben nach dem Lustgefühl wird zur Abhängigkeit und dabei wird Adrenalin im Körper produziert und dieser Adrenalin steigt das Glücksgefühl. Warum aber ist das Leben nach Lust und Laune, nach dem Trieben meiner Gefühle eine Sackgasse? Zum einen, es macht Menschen zu Gefangenen ihrer Laune. Wenn es dem Lustmenschen, wenn es ihm gut geht, dann ist er genießbar. Man kann ihn gut haben, man kann ihn gut schmecken und riechen. Aber wenn es ihm schlecht geht, also seelisch schlecht oder emotional schlecht, dann wird er ungenießbar. Er verkommt zum Nörgler, zum Miesmacher, weil er von seinen Gefühlen geritten wird. Du sollst dich von deinen Gefühlen nicht leiten lassen. Gefühle sind nie das Fundament deines Lebens, sondern sie offenbaren Dinge, die in deinem Leben ganz wichtig sind, um sie darüber nachzudenken. Aber lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten. Und der Mensch, der hedonistisch geprägt ist, der stößt gegen das größte lebenserhaltende Prinzip des Menschen. Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Geist. Matthäus 22, 27. Die Liebe zu Gott in Jesus Christus ist Leben und führt zur nachhaltigen Zufriedenheit. Denke an den Anfang des Dienstes Jesu bei seiner Taufe. Ja, bei seiner Taufe, da heißt es in Markus, dass die Himmel auseinandergerissen worden sind. Und das gleiche griechische Wort wie der Vorhang im Tempel ist auseinandergerissen worden, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Genau das Wort. Vater reißt die Schöpfung auseinander, um zu dem Geschöpf zu reden, auch zu seinem Sohn zu reden und sagt, du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, hört ihm. Die Frage ist, was hat Jesus bis dahin für den Vater getan, geleistet? Nichts. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Die Freude des Vaters wurde zum Freude des Sohnes, ungeachtet der Leistung des Sohnes. Das heißt, Jesus hat nicht die Freude und die Zustimmung seines Vaters verdient, sondern sie war immer da. Du verdienst nicht die Zustimmung, die Befürwortung Gottes in dem, was du tust, sondern dadurch, dass er dich erwählt hat, dadurch, dass du ein Kind bist. Und aus dieser Freude heraus darfst du leben. Und in dieser Freude darfst du leben. Freude ist die Grundbestimmung des Christen eigentlich. Freude, die Grundbestimmung des Christen, weil du mit Gott verankert lebst. Der Christ durchschaut den Hedonismus, er durchschaut auch zweitens den Materialismus. Der Materialist lebt güterbezogen. Unsere Konsumgesellschaft hofft auf eine materialistische Einstellung der Bürger. Sie hofft, dass Menschen Dinge kaufen, weil sie sie nicht brauchen, sondern weil sie neu und interessant sind. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass der Durchschnitts- und ich bin eigentlich Amerikaner von Haus aus, aber deutscher Abstammung. Kein vernünftiger Amerikaner nennt seinen Sohn Dietrich. Ich bin Produkt deutscher Eltern, die ausgewandert sind. Aber meine Landsleute kaufen jedes Jahr 70 Kleidungsstücke. Der Durchschnittsamerikaner wird in diesem Jahr 70 Kleidungsstücke kaufen. Unglaublich. Ich kann mir da gar nicht denken, dass da Platz bei mir ist für 70 Kleidungsstücke, neue im Jahr. Nicht, weil sie sie brauchen, sondern weil sie interessant sind, weil sie neu sind, weil sie modisch sind. Warum aber ist die Ausrichtung nach Geld oder Besitztum eine Sackgasse? Materialismus verspricht zu viel und ist demnach eine Lüge. Denn hinter Materialismus steht der Gedanke, Gegenstand, Neuanschaffungen machen glücklich und sind sinnvoll. Aber Gegenstände haben keine glücksvermittelnde Kraft. Von Menschen werden ihr Wert beigemessen. Und dann zweitens, Materialismus ist Gotteslästerung. Der Materialist bewertet Gegenstände höher als Gott. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Matthäus 6, 24. Alles Gegenständliche, das zwischen uns und Gott im Herzen steht, macht uns in der Gottesbeziehung lebensuntüchtig. Abhängig von den Dingen, die wir entweder haben oder auch nicht haben. Manche sind die meist materialistisch eingestellten Menschen, die nichts haben. Aber die leben, auf dass sie es irgendwann mal bekommen. Aber wir durchschauen das, weil wir wissen, wir sind zum Höheren berufen. Und das Dritte, der Altruismus. Altruismus ist die uneigennützige, selbstlose Rücksicht auf andere. Es ist ein Leben, was für andere Menschen gelebt wird. Es ist die Nächstenliebe. Und sagst du, Dieter, das hört sich gut an. Ich bin doch zum Nächstenliebe bestimmt. Aber das bist du nicht. Nicht in erster Linie, in zweiter Linie schon, aber nicht in erster Linie. Denn wenn du die Nächstenliebe zur ersten Liebe machst, verkennst du die erste Liebe. Lieb den Herrn, deinen Vater mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, sagte Jesus. Und das zweite ist ihm gleich. Lieb deine Nächsten. Das heißt, die Nächstenliebe ist immer abgeleitete Liebe aus der Liebe, die ich zu Gott habe und Gott zu mir. Christ, du bist an einem Hauptgewinn beteiligt. Jesus ist deine Auferstehung. Mit ihm bist du schicksalhaft verbunden. Er lädt dich ein, aus dem Überfluss seiner Gemeinschaft andere zu bereichern. Und weil du in Jesus verankert bist, lebst du standhaft, unverrückbar in einer Welt voller unzulänglichen Lebensphilosophien. Christ, du bist nicht verrückt. You are not crazy in deinem Glauben an Jesus. Was du in seinem Namen tust, zählt und hat Ewigkeitswert. Er sieht alles, was du tust, und er würdigt das und er freut sich wie ein Kind zu Weihnachten. Dein Vater im Himmel freut sich darüber und will dich anspornen, denn was du für ihn tust, ist nicht vergeblich, es ist erheblich. Während des Zweiten Weltkrieges gab es einen Mann in Krakau, Polen, was zu Deutschland gehörte damals, der eigenständig das Leben von 1200 Juden gerettet hat. Kennt ihr diesen Mann? Oskar Schindler. Ich heiße Dietrich Schindler. Oskar und ich sind nicht miteinander verwandt. Aber ihr kennt diese Szene aus dem Film Schindlers Liste, wo er am Ende des Filmes oder wo der Krieg zu Ende geht und da kommen die Juden auf ihn zu, die in seinem Lager waren, in seiner Fabrik, und es wird ihm einen Brief übergeben mit allen Unterschriften dieser 1200 Juden. Und plötzlich wird es dem Oskar klar, was er mit seinem Einsatz getan hat. Er hat ihr Leben gerettet. Dann übergibt man ihm einen Goldring, wo drauf steht, wer das Leben eines Menschen rettet, der rettet die ganze Welt. Und plötzlich wird er benommen von dieser Bedeutung seines Lebens. Und er sagt, dieses Parteizeichen, das ist aus Gold. Ich hätte es einsetzen können für 3 Menschenleben. Dann geht er zu seinem Fahrzeug und es wird für ihn plötzlich, dieser Gegenstand, dieses tolle Schlitten, wird für ihn plötzlich unbedeutend. Er sagt, dieses Auto, das hätte ich gut geben können, um 12 Menschenleben zu retten. Und dann bricht er weinend zusammen in den Armen seines Assistenten Stern und sagt, ich hätte mehr tun können. Ich hätte mehr Menschen retten können. Ich hätte mehr tun können. Eines Tages wirst du vor Jesus stehen und du wirst genau diese Worte von Oskar Schindler wiederholen. Du wirst sagen, Herr, ich hätte auch noch mehr tun können. Mehr tun können. Mehr tun können. Es geht nicht um deinen Einsatz für Jesus, sondern es geht um deine Liebe zu Jesus, die zu deinem in deinem Einsatz zum Ausdruck kommt. Du hast noch Zeit, du bist noch jung. Du kannst dein Leben mit Jesus einsetzen. Gesetzter Fall, und damit schließe ich hier heute Morgen, denn ihr seid müde. Ja? Also mir zuzuhören macht müde. Gesetzter Fall, wir hätten hier einen Flipchart und ich würde sagen, das ist, was viele Christen mit Jesus machen. Sie kommen auf Jesus zu und sagen, Jesus, ich habe etwas ganz Tolles für dich. Ich habe gebrütet und gebetet und ich habe eben einen Brief verfasst an dich. Und obendrauf siehst du die Überschrift, das heißt, mein Plan für mein Leben. Und dann wirst du sehen, und ich habe das alles eingetragen, in Mannheim wohnhaft bleiben. Mannheim ist eine schöne Stadt. Studium, gutes Studium abschließen, einen guten Beruf erlangen, eine Schönheit heiraten, ganz wichtig, eine Schönheit, und 3 Kinder bekommen, alle mit gerade Zähnen, denn wenn die Zähne krumm sind, dann ist das ganz teuer, aber wir brauchen gerade Zähne bei den Kindern und 2 Autos, denn die Frau muss auch fahren und ich muss auch fahren zur Arbeit, ein Eigenheim in nicht in der Rheinau. Also Rheinau ist schön, aber es gibt auch noch schönere Flecken in Mannheim. In Ilvesheim, auf der Insel, ja. Ein Haus auf in Ilvesheim. Und dann in Südtirol ein Zweitwohnsitz. Wenn ich bin müde und du weißt, ich muss mich erholen, Zweitwohnsitz. Oder auf Sylt. Sylt ist auch nicht schlecht, Herr. Und dann unten rechts gibt es eine dicke Leerzeile. Und du übergibst deine Liste mit deinem Plan für dein Leben an Jesus. Und du sagst, Jesus, ich bin ganz stolz darauf, wenn du das durchliest, wirst du feststellen, keine Sünde dabei. Ich habe ja nichts Sündhaftes hier eingetragen, aber ich hätte gerne deine Unterschrift. Denn wenn du unterschreibst, dann gibst du mir zu verstehen, dass du einverstanden bist mit meinem Plan für mein Leben. Und Jesus nimmt deinen Zettel und legt ihn weg und gibt dir einen neuen Zettel. Und darauf steht die Überschrift, mein Plan für dein Leben. Doppelpunkt und ganz unten rechts eine dicke Leerzeile. Und das überreicht Jesus dir. Und du sagst, aber Herr, du hast hier gar nichts eingetragen. Meine Mutter hat mir immer beigebracht, ich sollte niemals etwas unterschreiben, was ich nicht vorher gelesen und verstanden habe. Wie kann ich hier unterschreiben, wenn ich nicht weiß, was du für mein Leben vorgesehen hast? Und Jesus sagt, ich hätte deine Unterschrift gerne. Aber was ist, wenn du einträgst in Saarland auszuwandern? Ich will deine Unterschrift. Was ist, wenn du sagst, lange Zeit arbeitslos? Ich will deine Unterschrift. Was ist, wenn du sagst, Single bleiben oder keine Kinder bekommen oder Krebs oder ein Lada und kein Mercedes. Ich will deine Unterschrift. Denn wenn du unterschreibst, dann gibst du mir zu verstehen, dass du einverstanden bist mit meinem Plan für dein Leben. Jesus ist großartig. Und weil er dich erwählt hat, bist du in ihm großartig. Und das, was er mit dir vorhat und durch dich hindurch vorhat, ist großartig. Du bist nicht verrückt, wenn du dein Leben ihm anvertraust, wenn du blanko unterschreibst, wenn du dich für andere Menschen einsetzt. Denn du weißt, das, was du tust, ist nicht vergeblich, sondern erheblich. Amen. Wir geben uns jetzt ein paar Minuten, um über diese Übung nachzudenken. Kannst du in deinem Inneren unterschreiben, blanko unterschreiben und sagen, Herr Jesus, alles, alle Zeit, an jedem Ort, in der Abhängigkeit zu dir, ich bin bereit. Tue mit mir, was du willst. Ich bin bereit.